Jonathans Freundschaft, Davids Erfolg, Sauls Eifersucht, Davids Erfolg. Ja, in allem ist Gott mit David, mit seinem Gesalbten, mit dem, den er berufen hat. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, Michaels Liebe und Davids Erfolg. Saul versucht es jetzt mit List. Er will David loswerden und er nimmt dabei keinerlei Rücksicht auf seine Familie. Seine Verbohrtheit und sein Hass lassen ihn nicht einmal mehr davor zurückschrecken, seine eigenen Töchter zu verheiraten, um sie dann ganz schnell wieder zu Witwen zu machen. Vers 17. Und Saul sprach zu David: Siehe, meine älteste Tochter Merab will ich dir zur Frau geben. Sei nur ein tapferer Mann und führe des Herrn Kriege. Denn Saul dachte, meine Hand soll nicht gegen ihn sein, sondern die Hand der Philister. David aber antwortete Saul: Wer bin ich und was ist meine Sippe, das Geschlecht meines Vaters in Israel, dass ich des Königs Schwiegersohn werden soll? Als aber die Zeit kam, dass Merab, die Tochter Sauls, David gegeben werden sollte, wurde sie dem Adriel von Mehola zur Frau gegeben. Das waren die Verse 17 bis 19. Als Schwiegersohn wiegt Saul David in Sicherheit. Er soll Sauls Kriege führen, aber für den frommen David formuliert Saul das natürlich anders. Da sagt er: Sei ein tapferer Mann und führe des Herrn Kriege. Muss ja auch funktionieren. Und David wird hier von seiner Demut bewahrt. Er sieht sich nicht als würdig an. Und Saul kommen anscheinend auch Zweifel, denn bevor Merab, seine älteste Tochter David, gegeben wird, überlegt er es sich anders und verheiratet sie kurzerhand anderweitig. Vielleicht wollte Merab auch nicht. Vielleicht war sie sich zu schade für einen Schafhirten aus Bethlehem, wir wissen es nicht. Aber es ist David zum Segen geworden. Gott führt manchmal auch durch Körbe. Manchmal sind die ein Segen, rückblickend. Ob David sich gefreut hat, ob er niedergeschlagen war, wir wissen es in der Situation nicht. Wir wissen nur, dass die Sache für ihn gut war. Auch wenn wir hinterher schauen, wie die Geschichte mit Merab und ihren Kindern weitergeht, da bleibt keiner mehr von übrig hinterher. Anders als Merab sieht es da mit Michael aus, Vers 20. Michael, Sauls Tochter, hatte David lieb. Und als das Saul angesagt wurde, war es ihm recht. Und Saul sagte sich: Ich will sie ihm geben, damit sie ihm zum Fallstück wird und die Hände der Philister gegen ihn sind. Und Saul sprach zu David: Heute in 2 Jahren kannst du mein Schwiegersohn werden. Die kleine Schwester will David. Und Saul nutzt diesen Umstand aus, um David zu Fall zu bringen. Die 2 Jahre, die Luther 84 hier angibt, sind eine Interpretation. Das ist nicht ganz eindeutig. Im Allgemeinen geht man davon aus, dass es sich nicht um 2 Jahre handelt, sondern um das zweite Mal. Also heute hast du ein zweites Mal Gelegenheit, mein Schwiegersohn zu werden. Wenn wir uns das jetzt mal überlegen, was hätte Saul eigentlich tun können? Saul versucht, David mit seiner Tochter zu verheiraten, um ihn zu Fall zu bringen. In einer vergleichbaren Situation, so Gott will, kommen wir da in ein paar Jahren noch zu, da möchte David Gott ein Haus bauen. Und Gott sagt: du hast Blut an den Händen, du nicht. Aber dein Sohn nach dir, der darf das machen. Und was macht David? Fängt an, seinen Sohn zu bekämpfen, fängt an, ihn vom Hof zu jagen, ins Exil zu schicken. Nein, das macht er nicht, er fängt an, Baumaterial zu sammeln. Und wenn wir diese Situation jetzt mal nehmen, auf Saul, was hätte der machen können? Er wusste, er war von Gott verworfen, aber er hätte sagen können: Ich habe hier einen, der ist wirklich gut in allem und ich sehe, dass Gott ihn segnet. Ich verheirate den mit meiner Frau Und vielleicht baut ja oder erhält Gott ja mein Haus durch die Linie von David. Vielleicht kann ich ja auch mit meiner verkorksten Herrschaft noch irgendwas tun, was meinen Nachkommen zum Segen dient durch diese Heirat mit David. Vielleicht kann ich in Gottes Plan immer noch einen Platz zum Guten haben. Das wäre für seine Töchter wäre das super gewesen, wenn er gesagt hätte, ich verheirate David mit meinen Töchtern, weil das eine gute Wahl ist, weil das einer ist, mit dem Gott ist. Aber er verheiratet David mit Michal oder will ihn mit Michal verheiraten, damit er umkommt. Und Saul ist in seiner Verbohrtheit nicht mehr zu stoppen. Und er intrigiert jetzt, als er mit David gesprochen hat, da war er erst zögerlich, David, er war demütig und jetzt spricht er mit seinen Leuten, damit die hintenrum heimlich dem David sagen, hier, wir haben was mitgekriegt, der König findet dich auch ganz toll. Um damit David in die Falle zu locken. Ich lese das auch ab Vers 22. Saul gebot seinen Großen, redet mit David heimlich und sprecht, sieh, der König hat Gefallen an dir und alle seine Großen lieben dich. So werde nun des Königs Schwiegersohn. Und die Großen Sauls sagten diese Worte vor den Ohren Davids. David aber sprach, dünkt euch das ein geringes, des Königs Schwiegersohn zu werden? Ich bin nur ein armer, geringer Mann. Und die großen Sauls sagten es ihm weiter und sprachen, diese Worte hat David gesagt. Anders als Saul ist David demütig. Saul spinnt seine Netze, aber David weiß, wo er herkommt und er hält sich nicht höher, als er ist. Stolz bringt zu Fall. Sprüche 12, Vers 2 heißt es, wo Stolz ist, da ist auch Schmach. Aber Weisheit ist bei den Demütigen. David hat Demut gelernt, auch durch seinen Gehorsam gegenüber Gott. Und wir lesen das auch, das ist auch ein zeitloses Prinzip mit den Gesalbten, bei Jesus ganz besonders, der gleichzeitig wahrer Gott und wahrer Mensch war und der sich erniedrigt hat in Philipper 2, erniedrigt bis zum Tod am Kreuz, der wie ein Mensch geworden ist, der wie in seinem ganzen Verhalten als Mensch erfunden wurde und der diesen schmählichen Tod am Kreuz geht, den Tod besiegt und aufersteht. Auch er ist demütig. David wäre viel anfälliger für Sauls Falle gewesen, wenn er der Ansicht gewesen wäre, dass ihm die Königstochter zusteht. Und de facto tut sie das ja. Saul hatte seine Tochter als Preis für den Sieg über Goliath ausgelobt. David hätte also darauf bestehen können. Aber er vertraut auf seinen Herrn, er bleibt demütig und das bringt Sauls Pläne durcheinander. Und zudem hat David allen Grund, Saul zu misstrauen in der Sache. Er wusste ja, dass Saul Merab schon anderweitig verheiratet hat und er konnte davon ausgehen, dass Saul es mit der Steuerfreiheit, die er ebenfalls auf Goliaths Kopf ausgesetzt hat, es auch nicht so genau nehmen würde. Und in dem Fall wäre das für David schwierig gewesen, in das Königshaus hineinzuheiraten. Finanziell wäre das schwierig gewesen, es wäre sehr teuer. Man sagt im Volksmund, wer pinkeln will wie ein großer Hund, der muss aufs Bein hochkriegen. Und das ist das, wo David Bedenken hat, aber Saul hat auch dafür eine Lösung. Der Mann will ja an sein Ziel, der David muss weg und jetzt kommt er mit einem viel attraktiveren Vorschlag, also zumindest finanziell ist er attraktiver. Saul sprach, so sagt zu David, der König begehrt keinen anderen Brautpreis als 100 Vorhäute von Philistern, um an den Feinden des Königs Vergeltung zu üben. Aber Saul trachtete danach, David umzubringen durch die Hände der Philister. Da sagten seine großen David diese Worte und es dünkte David gut, des Königs Schwiegersohn zu werden. Nachdem das Ganze finanziell geklärt ist, kann David dann auch losgehen. Hier besteht kein finanzielles Risiko mehr und die Aussicht gegen Philister kämpfen zu können ist reizvoll. David kann sich hier beweisen und wie der Friedemann schon gesagt hat, Saul ist als König eingesetzt worden, um die Philister zu bekämpfen, das Volk von den Philistern zu befreien. Und David willigt ein. Und als Beweis soll er nicht Herz und Leber mitbringen, wie bei Schneewittchen, sondern die Vorhäute. Die Philister waren nicht beschnitten. Und so konnte Saul sicher gehen, dass David den Auftrag auch wirklich ausführt. Rundherum waren Araberstämme, die waren alle beschnitten. Die Philister waren es nicht. Und wir sehen hier als Gegenstück zu Davids Demut Sauls Stolz. Er will Vergeltung an seinen Feinden. Vorher hat er noch erzählt, für des Herrn Kriege, aber ich will Vergeltung an meinen Feinden und Saul will nichts dafür tun, selber. Was David nicht weiß, die Aufgabe ist ein Himmelfahrtskommando, ein erneuter Mordversuch. 100 Philister sind in Sauls Augen Sicherheit genug, dass David ihm nie wieder unter die Augen tritt. Wir können an dieser Stelle mit dem Kopf schütteln und uns über die Bosheit und Niederträchtigkeit Sauls echauffieren. Aber viel erschreckender ist es, wenn wir das ganze Samuel-Buch aus 1. und 2. Samuel als Ganzes lesen, dass sogar David, der Mann nach dem Herzen Gottes, das Gleiche tut. Und zwar mit Erfolg. Und das nicht einmal, um seine Herrschaft zu sichern, sondern einfach nur, weil er die Frau eines seiner 30 besten und loyalsten Krieger haben will. Sünde beschränkt sich nicht auf die Gottlosen. Das Samuelbuch und auch der Rest der Bibel betreiben da keine Schwarz-Weiß-Malerei. Auch fromme Menschen können gottlos handeln. Wenn wir, so Gott will, irgendwann an 2. Samuel 11 und 12 kommen, dann sehen wir auch, dass jeder von uns zu jeder Sünde fähig ist, wenn wir uns in die passenden Umstände begeben. In Umstände, in denen das Wirken unseres eigenen Fleisches, also unseres alten Menschen, stärker ist als das Wirken Gottes. Wir sind zu jeder Sünde fähig, die wir uns vorstellen können. Wir müssen einfach nur die Konsequenzen begrenzen. Wir müssen einfach nur die Aufmerksamkeit von anderen begrenzen, uns ein bisschen isolieren. Und irgendwann, wenn man genug falsches Futter kriegt, dann ändert sich auch das Denken so, dass es gar kein Problem mehr ist. Sauls Bosheit ist keine Einladung für uns zur Selbstgerechtigkeit, sondern sie mahnt uns, von uns selbst weg auf unseren Herrn zu sehen und seiner Ehre zu dienen. Saul hat mit seinem Plan wieder keinen Erfolg. Vers 27. Und die Zeit war noch nicht um. Also er hat offenbar eine Frist bekommen. Da machte sich David auf und zog hin mit seinen Männern und unterschlug und erschlug unter den Philistern 200 Mann. Und David brachte ihre Vorhäute dem König in voller Zahl, um des Königs Schwiegersohn zu werden. Da gab ihm Saul seine Tochter Michal zur Frau. David schlägt nicht nur 100 Philister, sondern 200. Gott bestätigt David erneut und jetzt zählt David seinem zukünftigen Schwiegervater 200 Philister vor heute dahin. Ich habe mir dazu mal die Kinderbibel meiner Töchter vorgenommen, dass ich auch mal eine Vorstellung davon kriege, was da passiert ist. Die sind aber mit Beschreibungen und Illustrationen sehr zurückhaltend. Ich kann es verstehen. Die Begebenheit liegt 3000 Jahre zurück. Die Kultur ist eine völlig andere als bei uns in Deutschland des 21. Jahrhunderts. Und wir müssen, um das zu verstehen, erstmal feststellen, dass die Schamgrenze zwischen den Geschlechtern verlief. Männer unter sich hatten keine Berührungsängste. Wir haben einige Hinweise darauf, wenn beim Schwören jemand die Hand unter die Hüfte gelegt wird oder auch beim Jagen im Krieg, wenn die Lenden umgürtet wurden. Das heißt, wenn das Gewand hochgebunden wurde, um besser laufen zu können. Daraus erklärt sich auch, dass in 2. Mose die Frauen gewarnt werden, bei einem Streit zwischen Männern nicht dazwischen zu gehen. Also bei Männern unter sich war das kein Problem. Das war ein zweckgebundenes, unverklemmtes Miteinander. Man kann das mit einer Fußballmannschaft oder mit dem Militär vergleichen, wo auch eine Zweckgemeinschaft besteht und wo man einfach regelmäßig zusammen unter der Dusche steht. Ja, das ist eben normal. Die Privatsphäre hält sich da ohnehin in Grenzen und man muss auch viel mit körperlicher Nähe zusammenarbeiten und dadurch gibt es eben eine gewisse Freiheit und Sicherheit, ein bisschen wie im Osten. Das ist anders als wenn so ein Teenager beim Duschen die Badehose anlässt. Also das ist wirklich nochmal was anderes gewesen. Ja, und dann diese Sache mit den Vorhäuten. Gott hatte den Bund der Beschneidung mit Abraham geschlossen. Das war ein Zeichen des Bundes mit Gott und dieses Zeichen war zwingend. Und wo ein Mannsbild nicht wird beschnitten an der Vorhaut seines Fleisches, des Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, darum, dass es meinen Bund unterlassen hat. 1. Mose 17, Vers 14. Dieses Zeichen hatte damals auch hygienische Vorteile. Damals konnte man noch nicht jeden Tag zweimal duschen und die Beschneidung hat das Risiko von Infektionen und Krankheiten verringert. Als Nachkommen Abrahams hatten die Beschneidung sowohl die Araberstämme, die von seinem Sohn Ismael abstammen, als auch das Volk Israel, das von Isaak abstammt. Deshalb werden Moslems auch heute noch mit 13 Jahren und nicht am 8. Tag beschnitten, wie Mose es den Israeliten geboten hat, weil eben Ismael auch mit 13 Jahren beschnitten wurde. Warum erzähle ich das? Weil hier ein wichtiger Hinweis zu unserem tagespolitischen Geschehen liegt. Die sogenannten Palästinenser sind keine Nachfahren der Philister. Sie bewohnen nur einen Teil des Philistergebiets, wenn auch zumeist unterirdisch. Palästinenser gibt es gar nicht als Volk. Das sind Araber. Die sind beschnitten. Die Philister waren Griechen. Die kamen aus der Ägäis und sind von Kreta her ins Land eingefallen. Die waren nicht beschnitten. Bei David und Goliath sagt David, wer ist dieser unbeschnittene Philister? Das ist ein Unterschied. Nach dem Bar Kochba-Aufstand hat der römische Imperator Hadrian Jerusalem gepflügt. Er wollte, dass nichts von der jüdischen Kultur übrig blieb. Es wird gesagt, dass Hadrian sogar die Beschneidung verboten hat. Hadrian hat Juden und Christen gehasst. Für ihn war der christliche Glaube nur eine weitere jüdische Sekte. Unter ihm fanden über 500.000 Juden den Tod. Er hat ihre Gelehrten hinrichten lassen. Er hat die Tora und den jüdischen Kalender verboten. Und dort, wo früher der Tempel stand, da hat er Statuen von Jupiter und den Kaisern aufstellen lassen. Um die Juden endgültig zu demütigen und ihre Erinnerung auszurotten, hat er dann dem Heiligen Land den Namen ihrer erbittertsten Feinde gegeben. Philisterland, Philistia. Und weil er Römer war, hat er das auf Latein gemacht. Aus Judäa wurde Syria Palästina. Und deshalb ist es ein Affront gegenüber dem Volk Gottes, dass in manchen Bibeln die Landkarten mit Palästina zur Zeit Jesu überschrieben sind. Zur Zeit Jesu gab es kein Palästina. Das ist der Spottname derer, die das Volk Gottes ausrotten wollen. Und jedes Mal, wenn wir das Land Israel als Palästina bezeichnen, dann sagen wir damit, dass nicht Gott die Autorität hat, der das Land den Nachfahren Abrahams, Isaaks und Jakobs gegeben hat, sondern dass das Land Philisterland ist und rechtmäßig den Philistern gehört. Wir verspotten damit Gottes Volk und wir verspotten damit Gott selbst. Wir stellen uns auf Goliaths Seite. Wir stellen uns auf Goliaths Seite. Vor heute. David bringt alle 200 und Saul gibt ihm notgedrungen seine Tochter Michael zur Frau. Saul scheitert in seinem Aufbegehren gegen den lebendigen Gott und seinen Gesalbten beständig. Das ist so ein richtiger Refrain. Vers 28, als aber Saul sah und merkte, dass der Herr mit David war und dass seine Tochter Michael ihn lieb hatte, da fürchtete sich Saul noch mehr vor David und wurde sein Feind sein Leben lang. Und so oft die Fürsten der Philister in den Kampf zogen, richtete David mehr gegen sie aus als alle großen Sauls, wenn sie auszogen, sodass sein Name hoch gepriesen wurde. Auch Michal schließt einen Bund mit David. Michal und Jonathan tun das beide, Saul nicht. Da ist der Unterschied. Das ist eine Verbindlichkeit, die dazwischen liegt, wo Saul mal ein bisschen mitgeht, mal weniger und irgendwann nur noch David loswerden will. Und bei Gottes Segen und Michaels Liebe, da packt Saul das nackte Grauen. Das Verhältnis von ihm und Gott ist zerstört, das Verhältnis zu David ist zerstört. Es kommt nie wieder in Ordnung. Sauls Leben ist ein Leben in Feindschaft gegen den Gesalbten Gottes. Wir finden in Sauls Leben erschreckend viele Verhaltensmuster, die wir als antichristlich einordnen können. Ich habe auf eurem Papier einige dieser Verhaltensweisen herausgeschrieben. Nochmal, und das ist mir wichtig an der Stelle. Saul und David und auch Jonathan, Michael und alle anderen, die hier vorkommen, das sind reale, historische Persönlichkeiten. David ist nicht Christus. Saul ist nicht der Antichrist. Aber wir haben ein zeitloses Prinzip. Wenn Gott jemanden erwählt und für einen Dienst bestimmt, dann arbeitet der Teufel dagegen. Und deshalb können wir diese Muster bei vielen Gegnern des lebendigen Gottes finden. Der Apostel Johannes schreibt, es sind viele Antichristen geworden in diesem Sinne. Und ich habe immer meistens zwei, ich glaube einmal drei Bibelstellen angegeben, wo wir einmal sehen können, wie verhält sich Saul und was wird an anderer Stelle in der Bibel über den Antichristen gesagt, wo wir das miteinander vergleichen können. Saul verfolgt den Gesalbten. Der Gesalbte ist das Wort für Messias. Das sehen wir in 1. Samuel in Kapiteln 18 bis 26 durchgängig. Danach haben wir so einen Einschub, wo es dann nur noch um David geht und dann stirbt Saul, da hat er keine Zeit mehr, David zu verfolgen, aber sein Leben lang, sagt unser Text, das ist die ganze Zeit über. Wir sehen das in Daniel in Kapitel 8, Vers 25, wie das auch unter dem Antichristen sein wird. Diese Kapitel 18 bis 26 sind eine einzige Hetze hinter David her. Saul hat den Auftrag, auch das hat der Friedemann heute Morgen gesagt, und er kommt diesem Auftrag nicht nach, weil er die ganze Zeit hinter einem kleinen Hirtenjungen herläuft. Gut, irgendwann war es kein Hirtenjunge mehr, irgendwann ist er auch seiner Aufgabe immer näher gekommen. Ironischerweise dadurch, dass Saul ihn verfolgt, hat er eine Menge gelernt, was er sonst nicht gelernt hätte, um König zu sein. Aber Saul ist sein Leben lang dahinterher. Saul will, das ist der nächste Punkt, anstelle des Gesalbten herrschen. Er hat Angst, dass das Königstum David zufällt. Und auch der Antichrist führt Krieg mit den Heiligen und kämpft gegen das Lamm. Saul weiß, dass er verworfen ist und er will dennoch seine Herrschaft mit allen Mitteln erhalten. Dann, Saul benutzt einen Bund, um den Gesalbten zu bekämpfen. Also die Hochzeit mit seiner Tochter in dem Fall. Und er missbraucht auch das Bundeszeichen, das Gott gegeben hat. Also diese Sache mit den Philistervorhäuten, das war ja nur das Mittel zum Zweck. Das hat in 1. Mose auch schon mal funktioniert bei den Söhnen Israels. Die haben das auch schon mal gemacht. Aber hier, das ist ein Missbrauch. Und auch der Antichrist macht das, er schließt einen Bund, um ihn hinterher zu brechen und die, mit denen er diesen Bund geschlossen hat, zu verfolgen. Saul setzt sich über den Gottesdienst. Ja, Saul hat selbst, das hatten wir damals in Kapitel 13, dieses Opfer dargebracht. Und der Antichrist später setzt sich über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt. Saul hatte einen Schein von Frömmigkeit, in der Samuel entgegengezogen ist, gesegnet seist du dem Herrn. Ja, David gegenüber, führe des Herrn Kriege. Der konnte viel von Gott sprechen, aber er war ihm nicht gehorsam. Es war nur ein Schein von Frömmigkeit. Und Paulus schreibt an Timotheus, dass in den letzten Tagen gräuliche Zeiten kommen, wo viele einen Schein der Frömmigkeit haben, aber ihre Kraft verleugnen. und sagt uns, von diesen sollen wir uns abwenden. Das gibt's heute auch. Also mir ist gerade bei diesem Punkt, mit diesem Schein von Frömmigkeit, muss ich an einen ehemaligen Arbeitskollegen denken, der in dem Glauben überhaupt nichts am Hut. Aber wenn ich Geburtstag hatte, er hat zwei Tage vor mir, wenn er mir dann begegnet ist, dann war er immer mit, ja, Gottes Segen, Herr Hedrich. Und da war sehr viel frommer Enthusiasmus hinter, auch später bei einer Gelegenheit, dann wünsche ich Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Und der hat in seinem Leben noch nie was von Gott mitgekriegt, ernsthaft. Aber die Leute wissen das. Die wissen, wo hilft der Schein einer Frömmigkeit, einer Gottseligkeit? Wo kann ich diesen Schein wahren und wo bringt er mich weiter? Und das wird der Antichrist tun. Der wird fromm auftreten und er wird einen frommen Bund schließen, er wird einen Tempelbau ermöglichen und er wird diesen Bund brechen. Schein von Frömmigkeit. Ja. Saul tötet die Priester des lebendigen Gottes. Kommen wir so Gott will beim nächsten Mal hin. Die Amalekiter hat er entkommen lassen. Da hatte er einen konkreten Auftrag. Aber die Priester Gottes, die er in Ruhe lassen sollte, da tötet er Männer, Frauen, Kinder, Säuglinge, nur weil sie David versorgt haben, und rottet dann eine ganze Stadt aus. Und auch das wird über den Antichrist gesagt, dass es kriegt, das Tier Krieg führt mit den Heiligen und ihm Macht gegeben wird, sie zu überwinden. Saul teilt das heilige Land seinen Lakaien aus. Das ist keine Bagatelle. Dieses Land gehört Gott und Gott hat es ausgeteilt. Und Saul fragt dann später seine Leute, ob David, ja natürlich, er nennt ihn nur noch den Sohn Isais, sie ebenfalls mit Weinbergen, Äckern etc. versorgen könnte. Und über den Antichrist wird das auch gesagt, dass er seinen Großen das heilige Land austeilt. Saul ist Knecht einer bösen Macht. Wir haben von diesem bösen Geist gehört, der über ihn kommt seit Kapitel 16 immer wieder. Und über dieses Tier, über den Antichristen wird gesagt, dass der Teufel, der Drache, ihm seine Macht gegeben hat. Saul endet schmachvoll. Er hat im Sterben keinen Beistand mehr. Bei der Hexe in Endor hört er das, was die Geschichte vorher schon gezeigt hat, dass Gott sein Feind geworden ist. Saul begeht Selbstmord und der Chronist wertet Sauls Leben und sagt uns dann, dass Saul in seiner Sünde starb. Saul stirbt ohne Vergebung direkt in den ewigen Zorn Gottes hinein. Also starb Saul in seiner Missetat, die er wider den Herrn getan hatte, als er dem Wort des Herrn, das er nicht hielt, auch dass er die Wahrsagerin fragte und fragte den Herrn nicht, darum tötete er ihn und wandte das Reich zu David, dem Sohn Isais. Es ist Gott, der Saul tötet, auch wenn er sich später selbst richtet. Es ist ein schmachvolles Ende. Und über den Antichristen lesen wir, dass er hilflos ist und dass er lebendig in die Hölle geworfen wird. Also wir sehen dieses Muster. Der Teufel ist immer böse und Gott ist immer heilig. Und wenn Gott Leute beauftragt, dann wird seine Heiligkeit diesen Menschen immer prägen. Mal mehr, mal weniger. Und wenn jemand dem Teufel gehört und dagegen angeht, dann wird eben auch die Bosheit des Teufels Gestalt im Leben dieses Menschen gewinnen. Mal mehr, mal weniger, mal mehr, mal weniger, offensichtlich auch. David hingegen blüht auf. David ist allen Offizieren Sauls militärisch überlegen. Davids Ruf ist allen überlegen. Sein Name wird bis heute gepriesen. David wird der größte König, den Israel je haben wird. Erst Jesus wird ihn mit seiner Königsherrschaft übertreffen. Gott wacht vor seinem Knecht. Gott hat einen Plan für David, den führt er aus. Er versorgt ihn mit der Freundschaft Jonathans und mit der Liebe Michaels. Er lässt den Hass Sauls zu, aber er bewahrt ihn. Gott bestätigt David in allen Bereichen seines Dienstes. Er schenkt ihm Gelingen, er mehrt sein Ansehen. Es ist wieder Gott, der handelt. Es ist wieder Gott, der seine Geschichte schreibt. Und das ist eine Ermutigung. auch 3000 Jahre später. Gott hat seinen Plan mit David ausgeführt, auch wenn die Situation noch so aussichtslos aussah. Gott hat seinen Erlösungsplan ausgeführt. Das ist menschlich nicht zu begreifen. Aber Gott zeigt uns die Führung seiner Heiligen wie einen roten Faden durch die ganze Bibel hindurch. Und das gibt uns eine Vertrauensgrundlage, auch auf Gottes Heilsplan zu vertrauen. Das ist unumstößlich. Wir haben die ganze Bibel voll mit Geschichten, wo Gott seine Leute bewahrt und führt in den schlimmsten Situationen, aber er lässt sie nie aus den Augen. Gott wacht über seinen Knecht. Und das gilt auch für dein Leben, wenn du Gottes Knecht bist. Wenn du nicht mehr unter seinem Zorn stehst. Ein Leben unter Gottes Führung ist kein Zuckerschlecken auf dieser Erde. Trotzdem hat er uns verheißen, dass ohne den Willen unseres Vaters im Himmel kein Haar von unserem Haupt fallen kann. Wir sehen das vor Jesus bei David. Wir sehen das mit Jesus. Und wir sehen das auch bei Jesu Nachfolgern. Auch da wird Jesus irgendwann mal sagen, wenn wir Gottes Knechte sind, wird er die Leute daran beurteilen, wie sie mit uns umgegangen sind. Es wird sogar ein Becher Wasser belohnt werden, den man uns gibt. Und er sagt, was ihr getan habt, einem dieser geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Und auch das, was er nicht getan hat. Das ist also wieder das zeitlose Prinzip. Das ist ein Trost. Wenn wir in Gottes Hand sind, dann nimmt Gott uns, nicht weil wir von uns aus so toll wären, sondern weil er uns zu etwas berufen und gesalbt hat, auserwählt hat, zu etwas bestimmt hat, nimmt er uns für so wichtig, dass er andere danach richten wird, wie sie mit uns umgehen. Und das ist erschreckend, wenn man an die Verantwortung denkt, die man dadurch selber hat, aber es ist ermutigend, wie wertgeschätzt Gottes Heilige in seinen Augen sind. Ich möchte noch beten. Allmächtiger Gott und Vater, du wachst über deinen Knechten. Du hast sie auserwählt vor Grundlegung der Welt. Du hast einen Plan für ihr Leben. Du meinst es gut mit ihrem Leben. Und wir danken dir für das, was wir an David lernen und sehen konnten. Wir danken dir, dass du uns kennst und dass du mit uns einen Weg gehst. Herr, wir wollen auf dich vertrauen, auch wenn wir wissen, dass dieser Weg nicht immer schön ist. Du hast auch uns Kampf verheißen. Du hast auch uns Verfolgung verheißen. Du hast gesagt, haben sie meine Worte gehalten, werden sie eure auch halten. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen, Herr. Und du wurdest verfolgt, du wurdest umgebracht. Du wurdest auf die schmählichste Art und Weise hingerichtet, weil du deinen Heilsplan an uns erfüllen wolltest und es getan hast. Herr, wir danken dir dafür und wir loben dich dafür. Wir bitten dich, dass du uns das nie vergessen lässt, was du für uns getan hast und was du zu jeder Zeit für uns tust. Herr, gib uns Weisheit, mit unseren Glaubensgeschwistern richtig umzugehen, in dem Bewusstsein, dass wir dir Rechenschaft schuldig sind. Und lass uns fröhlich sein, darin zu wissen, dass wir wertgehalten sind vor dir und dass unser Weg in deinem Buch aufgezeichnet ist.